So, wir haben eine Geschichte in Johannes Kapitel 9. Die ist so ähnlich. Ich lese dort ab Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ich muss wirken, die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Da er solches sagte, spützte er auf die Erde und machte einen Kot aus dem Speichel und schmierte den Kot auf des blinden Augen und sprach zu ihm: Geh hin zu dem Teich Schiloah, das ist verdolmetscht, gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Und ihr kennt die Geschichte, nehme ich mal an, die meisten. Dieser Mann ist blind geboren und er wird sehend. Und dann am Ende begegnet Jesus ihm und fragt ihn: Glaubst du an den Sohn Gottes? Und der Blinde sagt, er antwortete und sprach: Herr, welcher ist's, auf das ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Und solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sprecht, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Eines der sehr interessanten Kapitel in der Heiligen Schrift. Und da ich ja als Arzt gewisse Dinge verkündige, was uns krank macht, ist dieses Begeben mit Jesus und dem Blinden eines der ersten Argumente meiner Widersprecher, dass sie sagen: Siehst du, der ist blind und niemand hat gesündigt, warum er blind ist. Weil wenn man die Botschaft versteht, die ich versuche zu verkündigen, ist es, dass es etwas ist in unserem Leben, das uns krank macht. Die Bibel nennt das Sünde, ich nenne es nicht Sünde, ich nenne es Irrtum, weil der Mensch das nicht versteht. Aber der religiöse Mensch ist so geprägt, dass er, wenn er hört von Sünde und dass die Sünde ihn krank macht, hat er sofort ein Gegenargument dazu. Weil er sieht sich als Sünder oder nicht als Sünder? Nicht als Sünder. Das ist erstaunlich. Und er sieht sich meistens als vom Teufel befallen und geplagt. Und er sieht nicht, dass er es selbst ist, der in der Not ist. Und so, warum bringen mir die, die den Rest der Bibel dann übersehen, dieses Argument mit diesem Blindgeborenen und sagen ihnen: Schau, wenn die Sünde krank machen würde, dann wäre das, hätte Jesus gesagt hat, ja und ja. Eines der Dinge, die wir nicht verstehen oder schwer sind zu verstehen, ist, Jesus verwendet immer ein physisches Element, um etwas Geistiges zu erklären. Guckt euch mal den Grundsatz durch. Durch die ganze Heilige Schrift wird der Irrtum, ist der Irrtum physisch oder geistig? Er ist geistig. Er wird aber in der Bibel immer oder nahezu immer im ganzen Erlösungsplan als etwas Körperliches beschrieben. Ja? Und weil wir ja so schwer sind zu verstehen, geistige Dinge sind schwer zu bewältigen, aber wenn wir die körperlichen sehen, die haben wir ja von Augen, die sind physisch, sind palpabel. Dass etwas da ist im Menschen, das ihn nicht nur krank macht, sondern auch im Leben nicht vorwärts kommt. So, der Blinde ist blind von Geburt an. Wen stellt der blinde Mensch in diesem Gleichnis dar? Was ja nicht ein Gleichnis ist und dennoch ein Gleichnis ist. Wen stellt er dar? Bitte? Wie? Sünder ist nicht die entscheidendste Antwort. Wen stellt der Blinde dar? Genau, den von Geburt an blinden geborenen Menschen. Wer hat gesündigt, dass wir blind geboren sind? Unsere Eltern oder wir? Niemand. Aber hat jemand gesündigt, dass wir blind geboren sind? Ja, und wer ist es? Adam. Ja, wir erben von Adam die Blindheit. Und deshalb brauchen wir ja auch einen Erlöser. Weil, kann sich der Blinde sehend machen? Nein, er braucht einen Erlöser, der ihm hilft. Deshalb auch die Geschichte am Ende, dass dieser Mann wird jetzt nicht gefragt, glaubst du, sondern Jesus sagt, hier, er spuckt und macht diesen Kot, macht diesen Brei und schmiert ihn und geh in den Teich, der heißt wen? Gesandt. Was ist gesandt? In der Bibel gesandt? Messias, ja, ist der Gesandte. Ja, er geht hin und wäscht sich, er nutzt ein Mittel, das ist was? Die Gnade, ja, wenn man ein bisschen, und er wird wieder sehend. Und dann am Ende fragt ihn Jesus, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er sagt, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Und dieser Mann glaubt an ihn und wird dadurch das Beispiel eines Erlösten, eines wiederhergestellten Menschen aus einer Blindgeborenheit. Wie viel hätte er tun können, um wieder gesehen zu werden? Die Geschichte ist so bezeichnet, wenn ihr die ganze Diskussion durchschaut, sagt er, seit geschehen hat man noch nicht gehört, dass ein Blindgeborener wieder sehend wurde. Ja? So, weil, das geht nicht. Ein Blindgeborener muss von irgendjemandem wieder sehend gemacht werden. Die Geschichte beschreibt die Kooperation zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Erlöser und dem Menschen. Es ist eine perfekte Geschichte. Wunderbar. Jesus hat alles gut überdacht. Es ist fantastisch. Man kann sich verlieren in ihr im Studium. Und dass es um etwas Geistiges geht, glaube ich, könnt ihr alle aus dem Element verstehen. Es geht um den Sabbat. Wann hat er geheilt? Am Sabbat. Und die Leute haben gesagt, er kann nicht von Gott sein, weil er hat am Sabbat geheilt. Also hat er Sabbat gebrochen, diese Arbeit am Sabbat. Er muss ein Sünder sein. Also war er von vornherein weg, aber wie soll er ein Sünder sein, dass er sowas tut? Und so sind die religiösen Menschen in ihrer Debatte. Und es geht um Religion, es geht nicht um Blindheit des Körpers. Ja? Wofür steht der Sabbat? Der Sabbat steht für die Erlösung des Menschen. Wenn man das verstanden hat aus dem Gesetz, ist das fantastisch. Deshalb am Ende kommen die Juden und sie hören, wie Jesus mit diesem Mann am Ende spricht. Und dann sagen sie, sind wir denn auch blind? Ist die Botschaft angekommen, die Jesus sagen wollte? Ist sie angekommen oder nicht? Sie ist perfekt angekommen. Weil sie kommen und fragen, aha, sind wir auch so wie diese? Und Jesus sagt, ja, ihr seid's. Nur, ihr denkt, ihr seid sehend. Deshalb habt ihr keine Heilung. Es gibt keine Heilung für einen Sehenden. Braucht ein Sehender einen Erlöser? Nein. Nur ein Blinder braucht es. Und jetzt ist es so, dass die Juden, warum haben die Juden Jesus abgelehnt? Was ist der Hauptgrund, weshalb die Juden Jesus als Messias bis heute ablehnen? Der Grund finden wir in der Beschreibung der siebten Gemeinde, die Laodicea heißt. Und diese Gemeinde sagt von sich in Kapitel 3, Vers 17 Offenbarung, wir sind sehend. Ja? Du denkst, du sagst, ich bin reich und habe gar satt und weißt nicht, dass du bist wie? Elend, jämmerlich, arm, blind und bloß und nackt. Ja, also bloß oder nackt. Also fünf Beschreibungen eines Menschen, der erlöst oder verloren ist. Verloren. Laodicea denkt, sie hat's begriffen. Auf was wartet denn die letzte Gemeinde? Wir sagen, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Und ja, wir haben das verstanden. Warum kommt Jesus wieder? Um uns aus den Umständen der Schwierigkeiten des Lebens zu erretten. Aber warum ist er das erste Mal gekommen? Was kommt vor der äußeren Errettung? Die Wegnahme der Blindheit. Wisst ihr, dass Jesus nur für die Sehenden wiederkommt? Für die Blinden bekommt er zum Verdammen. Ja? Aber er kommt, um die Sehenden zu sich zu holen, weil sie sind jetzt aus dem Blindheitszustand in den sehenden Zustand gekommen. Jetzt, wie kannst du einem, der überzeugt ist, dass er sieht, beweisen, dass er nicht sieht? Ist das leicht? Wisst ihr, das ist eines meiner schwierigsten Aufgaben. Deshalb habe ich auch, aber es ist, die Aufgabe ist nur schwierig bei den Religiösen. Bei den Nichtgläubigen, wenn ich dem sage, schau, es ist in deinem Innersten ein Irrtum, dann sagt er, könnte sein. Aber dem Religiösen zu sagen, du machst was Falsches, weil du etwas übersiehst, nicht weil du es willst. Das ist, was attackiert das beim Religiösen? Sein ganzer Stolz sagt, wie ich bin 40 Jahre im Dienste Gottes. Und ich hatte diese Situation bei uns zu Hause nicht sehr lange, eine sehr gläubige, uns gut bekannte Familie. Er ist auch Arzt. Und sie kamen uns zu besuchen, kurz bevor sie wieder weggingen, eine Nacht haben sie bei uns geschlafen und sie kamen an und fast jeder aus der Familie war krank und hustete. Am allerkranksten war die Mutter. Sie ist so die gläubigste von allen. Wirklich. Also von und jetzt sitzen wir am Tisch und die und ich habe gebetet, Herr, halte meine Zunge, ich sage nichts, ich bin still. Ja, weil ich die Leute kennen mich, wir kennen uns jahrelang, sie kennen meine Botschaft, was soll ich ihnen jetzt immer wieder sagen hier, irgendetwas ist falsch. Ist ja nervig, wenn man jemandem immer wieder versuchen will, die Augen zu öffnen, und der sieht's nicht. Ja? Und so saß ich still am Tisch, aber plötzlich sagt die Mutter ihrem ältesten Sohn, sagt, ja, hättest du doch eine Brille aufgetan für die Sonne, dann wären deine Augen nicht so rot geworden. Und da entwischt es mir, ihr wisst ja, sage ich, die Sonne kann sowas nicht machen. Ja, rein. Und in dem Moment kommt natürlich das ganze Pulverfass hoch. Ja, und die Mutter wird völlig ganz ernst. Und sie sagt zu mir, willst du sagen, dass es die Sünde ist, die mich krank macht? Dass ich jetzt eine heiße Stimme habe? Dass ich meine Erkältung habe? Und habe ich gesagt, was kann es denn sonst sein? Aber es ist doch nicht eine Sünde, die wir sehen als Sünde. Weil sie haben sie alle. Ich habe natürlich nicht nachgefragt. Aber es gab ein schönes Gespräch. Und ich habe sie jetzt wieder getroffen, vor kurzem. Und aus diesem Gespräch ist etwas entstanden, dass ihre eine Tochter mit ihrem Mann nach 9 Jahren, nachdem ich ihnen immer versucht habe, dass sie doch mal anhören, was ich sage, von vorne bis hinten, weil die meisten sagen, naja, was der erzählt, ist nicht so wissenschaftlich, was sollen wir zuhören. Und sie sind neugierig geworden. Und die Mutter erzählte mir vor kurzem, dass sie bei ihrer Tochter war. Und die Tochter sagt, sie sehen deine Vorträge. Und sie sagt, Mutter, alles, was er sagt, macht Sinn. Und jetzt der Vater, der auch Kollege ist mit mir, sagt, wo ist der Link, dass ich deine Vorträge anschaue? Ich habe ihn vor 8 Jahren in meiner Praxis gehabt und mit ihm geredet. Und es ist nicht angekommen. Ist Gott nicht gut, dass er 8 Jahre oder 10 Zeit gibt, bis wir endlich der Blitz aufgeht? Schaut, die größte Not des Menschen ist, dass wir uns selbst nicht kennen. Wir wissen nicht, was in uns steckt. Weil würden wir wissen, was in uns steckt, würden wir noch so fliegen, dass wir uns nicht irgendwo verletzen, nicht irgendwo gefangen nehmen. Und ich bin Gott so dankbar für die Krankheit. Ich muss euch sagen, es ist ein Mittel, den Sehenden zu zeigen, dass er blind ist. Und ich bin ja Gott sehr dankbar. Ich komme ja viel rum. Und ich muss manchmal mit Leitern in der Gemeinde sprechen. Und dann habe ich sie auch manchmal bei mir zu Hause, die lange und viel gearbeitet haben. Und dann sage ich, kennst du dich wirklich so gut, dass du nichts hast? Die schöne Geschichte vom Hiob ist, für mich ist Hiob eine sehr außergewöhnliche Geschichte ist, der Hiob hatte welchen Vorteil gegenüber seinen Freunden? Welches war der Vorteil Hiobs gegenüber seinen Freunden? Der Hiob kannte sich selbst. Und das ist eine sehr... Können wir uns also selbst erkennen irgendwann mal? Können wir wissen, was in uns läuft oder nicht? Ist es möglich? Kann der Blinde also sich selbst irgendwann mal sehen? Weil die Blindheit ist die Selbsterkenntnis. Ellen White sagt, das Schwierigste im Menschen ist, dass er sich selbst nicht kennt. Und durch die Nichtkennen seines eigenen Wesens, er weiß nicht, was ihn festhält, wo er gebunden ist, er weiß nicht, er kennt sich selbst nicht, er lebt in den Tag hinein wie ein Blinder. Genauso ist es. Und der Hiob war sehend, aber er war echt sehend. Und ich finde es so schön, es ist also möglich, dass ich eines Tages mein Herz völlig erkenne und mich nicht mehr gefangen nehme, weil ich nehme mich selbst gefangen im Netz der Spinne, welches ist der Irrtum, mit dem ich geboren worden bin. Kann ich was dafür, dass ich den Irrtum habe? Kann ich was dafür, dass ich blind bin? Kann ich? Nein. Kein Mensch kann was dafür, dass er blind ist. Er kann nur etwas dafür, dass er blind bleibt. Und der sehend ist, der wird immer blind bleiben, weil er denkt, er ist sehend. Also warum haben die Juden Jesus nicht angenommen? Ich hatte einen jüdischen Leiter in der Praxis mit seinen Krankheiten. Und ich habe mit ihm gesprochen und ihm das ganze Gesetz des Lebens, so wie ich es nenne, erklärt. Und ich wollte ihn jetzt natürlich dahin bringen, weil alle meine Patienten brauchen was? Einen Erlöser. Sie brauchen jemanden, der ihnen die Augen schmiert, damit sie sich dann waschen und wieder sehen. Alle meine Patienten brauchen einen Erlöser. Also muss ich sie ja dazu bringen, ihnen zu erklären, dass sie was sind. Dass sie was sind? Blind sind. Und dass sie nicht blind sind, weil sie gewählt haben, blind zu sein, sondern sind blind, weil sie blind geboren sind. Es gibt keine Verdammung für einen Blindgeborenen. Es gibt nur eine Verdammnis für einen Blindgeborenen, der nicht sehend werden will. Weil können wir was dafür? Wäre Gott gerecht, würde uns verdammen, weil wir blind sind? Wäre er doch nicht? Wäre das in unserem Sinne der Gerechtigkeit? Natürlich nicht. Ein Blindgeborener hat nichts an sich. Der Falter, dass er in das Netz fliegt, was er nicht sieht, ist er dafür verantwortlich? Nein. Will ihn dafür verantwortlich machen? Absolut nicht. Das wäre keine Gerechtigkeit. Ein Kind, das aus Versehen ein Haus in die Luft sprengt, ist es verantwortlich? Nein. Es weiß nicht, was es tut. So. Was haben die Juden nicht verstanden und wir auch nicht als religiöse Menschen? Was entscheidend ist, damit man einen Erlöser braucht. Und jetzt habe ich ihn als Patient da und ich führe jeden Patienten zum Erlöser, weil es ich kann ich jemanden blind wiedersehend machen? Habe ich da eine Fähigkeit? Nein, ich habe nur die Fähigkeit, ihn blind zu zeigen. Ich habe nur die Fähigkeit, ihm zu zeigen, du bist blind. Die Krankheit beweist es dir. Ansonsten heilen kann ich niemanden. Aber ich habe doch eine gute Aufgabe. Ich kann dem Blinden die Blindheit zeigen und ihm zeigen, es gibt einen Erlöser. Es gibt irgendwo, wo du wieder gesund und sehend werden kannst. So habe ich jetzt den Juden. Und er, wie ich gehe ja immer sehr vorsichtig um mit religiösen Menschen, und ich habe gebetet, habe gesagt, wie kann ich einem jüdischen gläubigen Menschen bewusst machen, dass er einen Messias braucht. Und ich habe ihm eine Frage gestellt, Gott hat mir geholfen, ihm eine Frage zu stellen, weil ich, die Krankheit kommt ja aus dem Herzen, die das wissen, was ich so verkündige, sie kommt aus dem Irrtum unseres Denkens heraus. Und so erkläre ich ihm das Ganze und jetzt muss ich ja zum Ende irgendwie kommen und ich muss ihm zeigen, dass er was braucht. Einen Messias. Die Frage ist, wofür? Also habe ich ihn gefragt, habt ihr in eurem jüdischen Glauben das Bedürfnis, dass ihr jemanden braucht, der euch euer Herz heilt? Das heißt, dass ihr dass ihr ein inneres Problem habt und das Problem muss behoben werden. Haben die Juden einen Glauben, dass sie einen Messias brauchen für ihr eigenes Herz? Was war seine Antwort? Die Antwort ist nein. Weil sie sagen, wir brauchen nur einen Erlöser, der uns befreit vor den Römern. Wir brauchen jemanden, der uns befreit aus den schwierigen Umständen, weil wir sind leider nur Opfer, wir sind nicht Täter. Wir sind Opfer dieser Gefangenschaft und wir wollen einen Messias, der uns befreit, nicht von uns selbst, sondern von den Umständen. Mit was kämpfen wir im Leben? Ja? Der schlecht Verheiratete will aus der Ehe raus, weil er denkt, er ist ein Gefangener. Der gut Verheiratete weiß es nicht, bis es auch schlecht wird. Oder irgendjemand passiert und stirbt. Ja? Aber die Not ist nicht erkennbar im Leben des Menschen, bis er nicht in die Schwierigkeit kommt. Schaut, in der ganzen Heiligen Schrift, ich habe jetzt die Zeit ist schnell weg. 10 Minuten gibt er mir noch. Warum hat Kain nicht ein Opfer gebracht als Lamm? Jetzt müsst ihr die Antwort im FF wissen, die Jugendlichen. Was war der Unterschied, dass das Opfer des Abel angenommen wurde von Gott und das Opfer des Kains nicht? Ja, aber was ist der Unterschied im Opfer? Ja, da hat der Abel auch nicht. Weil sie bringen ja beide Opfer. Na. Ja, dass die Not der beiden ist. Was hat Abel auf das Opfer getan? Was hat Abel auf den Altar getan? Was hat er dahin getan? Wisst ihr das? Das ist eines der Details, die wir meistens nicht wissen oder überlesen. Er hat was auf den Altar getan, physisch? Allein ein Lamm? Oder wie, was hat er getan? Geschlachtet? Wie geschlachtet? Was war, hat er die Bibel, ja, jemand ist gut, er liest nach, weil das ist wichtig. Er hat, nein, das Blut hat er auf die Erde laufen lassen. Was musste er aufs Altar tun? Was im Opfertier versinnbildet die Blindheit? Das Fett. Wo finden wir im Körper Fett? Überall. Das heißt, das Tier musste seziert werden. Nachdem das Blut weggekommen ist, musste der Sünder das ganze Fett aus dem Tier herausnehmen und das Tier rein und separiert vom Fett auf den Altar legen. Lest mal nach, die steht im Levitikus geschrieben. Ist das Arbeit? Ist das Arbeit? So, das Fett versinnbildet die sündige Natur, es versinnbildet den Irrtum, die Blindheit. Was versinnbildet das Feuer, das vom Himmel fällt und das Fett verzehrt? Es ist der Zorn Gottes, der den Irrtum zerstört. So, wir haben das Opfer nicht verstanden. Es muss etwas in uns, was gemacht werden? Vernichtet werden. Der Kain war sich nicht bewusst, dass etwas in ihm nicht richtig ist. Der Abel wusste, etwas in ihm muss entfernt werden. Kann er selbst entfernen? So, wen stellt das Opfertier dar? Bitte? Wen stellt das Opfertier dar? Ihn und Christus. Ja, weil er selbst ja nicht tun kann für ihn, so stellt das Opfertier beides dar. Christus und mich. Weil Christus kam für ihn oder für mich? Kam für mich. So, das Tier stellt ihn dar und Abel war sich bewusst, etwas in meinem Leben ist falsch. Gottes Zorn konnte das Falsche aus seinem Leben entfernen, also war Abel wie? Gerecht. Ja, er ist gerecht vor Gott. Weil das Böse aus ihm war vernichtet worden. Zwar nur im Symbol, aber er hat es verstanden. Der Kain versteht es nicht, doch Gott kommt und spricht mit ihm und sagt, das Böse lauert vor der Tür, du aber herrsche drüber. Der Kain versteht das Ganze nicht oder er will es nicht verstehen. Er geht weiter und Gott hilft ihm, aber der Kain bekehrt sich nicht, obwohl er ein langes Leben leben darf. Und das Leben des Abel wird verkürzt. Warum hat Gott die Beschneidung eingeführt? Was ist das Symbol der Beschneidung? Der Abraham macht eine Sünde. Er schläft mit der Hagar. Und nach 13 Jahren kommt Gott und sagt ihm, wir müssen einen Bund machen. Aber etwas in dir muss abgeschnitten werden. Und er hat das genommen, was im Zusammenhang steht und was Sinn macht. Ging es um die Vorhaut? Ging es um die Vorhaut? Natürlich nicht. Es geht um die Beschneidung des Herzens. Die Bibel sagt es doch deutlich. Es geht nicht, dass etwas aus eurem Körper rausgeschnitten werden muss, sondern etwas aus eurem Herzen, aus eurem geistigen Leben. Die Taufe, der Tod am Kreuz. Die ganze Heilige Schrift ist voll mit Symbolen, mit Zeichen, die physisch sind für etwas Geistiges. Wir kommen auf die Welt mit einem Irrtum. Und wir brauchen einen Erlöser, um als erstes den Irrtum zu erkennen, damit wir dann zum Teich gehen und ihn wegwaschen. Erkennen wir den Irrtum nicht, sind wir religiös und die Religion wird uns mehr in die Not bringen wie die Nicht-Religion. Wisst ihr, wer am Ende das Rennen in den Himmel machen werden? So aus dem, was ich die Geschichte betrachten kann, wenn ich nach vorne schaue, wenn die Zeit der Erquickung kommt vom Angesicht des Herrn. Wisst ihr, wer vor den religiösen Menschen in den Himmel kommen wird? Wisst ihr, wer es sind? Es sind die säkulären Menschen. Es sind die, die Gott sich zur Seite legt, damit er sie eines Tages aus der Blindheit wieder sehend macht. Weil sie werden es erkennen, dass sie blind sind und werden es annehmen, während der religiöse Mensch so verharrt ist in seinem Denken, dass er richtig ist, dass er nicht erreichbar ist, wenn die Botschaft der Erlösung zu ihm kommt. Genauso war es bei den Juden und so wird es auch jetzt sich wieder wiederholen. Die meisten werden die Botschaft der Erweckung, das heißt, es muss etwas in uns sterben, nicht annehmen wollen. Deshalb ist es schwer für jemanden, der lange gläubig ist, der lange Jahre im Dienste Gottes steht und jetzt wird er krank und er kommt zu mir und ich sage, naja, weißt du, du hast was übersehen. Und das, was du übersehen hast, ist groß oder klein? Ist fundamental. Ist lebensrettend. Aber ist es nicht eine Chance Gottes, dass du durch deinen physischen Zustand erkennen kannst, hey, Gott gibt mir eine Chance, meine Blindheit zu erkennen. Aber wie schwer ist es? Weißt du, wenn ich dann diese Leute habe, ob sie dann Vorsteher sind irgendwo oder Prediger, dann sitze ich da und sage, und Gott prüft mich und sagt, bist du jetzt wirklich mein Diener? Sagst du es auch dem Prediger oder sagst du es nur dem anderen? Ist es leicht? Nicht leicht, weil sie kommen alle, jeder hat ja seine Krankheiten und dann sage ich, naja, ich habe hier den Orthodoxen und hier den Gemeindevorsteher und den Gemeindeältesten. Und was sage ich ihnen? Dem Orthodoxen habe ich kein Problem, was du sagst. Weil ich sage, der weiß, dass er ein Problem hat. Aber wie soll ich es demjenigen sagen, der so ewig lange gläubig ist, also ja, und auch noch in der Leitung ist. Und jetzt muss ich ihm sagen, schau, das Wesentliche hast du im Leben noch nicht kapiert. Ist das leicht? Wird das mir den Himmel, also wird das mich, wird mir das zum Vorteil gerechnet werden? Wird es oder wird es nicht? Nein, weil der wird sagen, wie kann der das zu mir sagen? Er ist ein einfacher Doktor und jetzt habe ich bin doch gläubig, ich bin doch so lange Jahre gläubig und ich bin gläubig, ja, du bist gläubig und du bist auch ehrlich, dass du es noch nicht weißt, weiß ich nicht, ich kann dich nicht richten, aber jetzt hast du die Chance. Ganz egal, wer du bist. Switch zu machen, und die Sache richtig zu sehen. So, Gott ist gut. Gott gibt uns wirklich lange Zeit, damit wir erkennen, etwas in uns ist falsch. Und das, was in uns falsch ist, macht uns auch krank. Es ist nicht offensichtlich böse. Es sieht gut aus. Und dennoch ist es böse. Weil wir nicht erkannt haben, dass das Böse das Gute nutzt, um das Böse zu tun. So, ich muss Stopp machen. Wir sehen uns wieder in den Vorträgen. Ich hoffe, dass wir so zum Nachdenken kommen. Ich bin jetzt 52. Erst seit 2 Jahren bin ich sehr überzeugt, täglich, dass ich einen Erlöser brauche. Weil ich so einen starken Irrtum in mir habe, der mich betrügt, auf Stich und Faden, nicht mit dem Schlechten. Seit meiner Bekehrung gehe ich nicht nach Filmen. Das ist alles weg. Das hat Gott weggewischt, das ist kein Problem. Aber das Gute dem anderen aufzuzwingen, da bin ich König. Im Recht haben bin ich Kaiser. Ist das ein Irrtum? Der Irrtum ist so massiv, dass du ihn nicht siehst, wenn du ihn tust. Und dafür muss uns Gott, wenn er uns lieb hat, immer so, dass wir gegen so einen Pfosten rennen und sagen, meine Güte, dasselbe Muster, dieselbe Sache tust du in deinem Leben erneut und erneut, weil du nicht siehst, dass du was Gutes willst, aber letztendlich aus einer bösen Motivation heraus. Aus einer richterlichen, aus einer dominierenden, nicht aus einer einladenden, liebevollen Motivation. Und das ist meine Sache, das ist meine Not. Seit 2 Jahren weiß ich, wie noch nie, dass ich jemanden brauche, der mir hilft, mich selbst zu erkennen, dass ich nicht mit dem Guten oder mit einer guten Absicht das Böse tue. Das ist nämlich Sünde. Wisst ihr, Jesus wurde nie versucht, zu gehen und zu stehlen und zu lügen und zu Ehebrechen, wurde er? Aber er wurde immer versucht. Und wir werden das, wenn, ich habe ja nicht Zeit, heute das Gesetz zu klären, er wurde immer versucht, sich nicht nach seinem Vater zu richten und nach sich selbst. Er wurde versucht, mit Gewalt das Gute durchzusetzen. Und er musste es lassen, dass Gewalt ihm angetan wird und das Böse dominiert und das Gute leidet und heruntergesetzt wird. Guckt euch das Leben Jesu an und ihr werdet sehen, der Kampf der Sünde liegt nicht in dem sichtbaren Übel, sondern in dem unsichtbaren Übel, das so aussieht, wie wenn es das Beste ist auf dieser Welt. Und das, dort ist die Schwierigkeit. Weil Satan ist ein kluges Wesen, er war ja der Erste. Und das Ganze ist so verdreht, dass es als das Beste gesehen wird. Dabei ist es tief sündig und falsch. Ich hoffe, wir sehen uns am Nachmittag. Amen. Amen.